Da ist, glaube ich, auch so eine Lebenslüge der Bundesrepublik, dass wir das alles aufgearbeitet haben, dass das alles vorbei ist, dass das nie wieder passieren kann. Und wenn man sich andere europäische Länder anguckt, sieht man ja, wie schnell das funktioniert. Und ich glaube, das ist eher so diese Gefahr, eine schleichende autoritäre Gestaltung der Gesellschaft, ohne gleich unbedingt vielleicht die formelle Demokratie abzuschaffen. Weil braucht man auch nicht, wenn man Mehrheiten hat und dann Gesetze ändern kann. Und das ist so die Gefahr, die ich im Moment sehe.
David Janssen kennt sich aus mit rechter Gewalt. Als Journalist recherchiert er seit über 25 Jahren zu Nazis, braunen Schlägern, Identitären und AfD-Funktionären zwischen Harz und Heide. Dabei wird er auch immer wieder selbst zur Zielscheibe. Aufgewachsen in Helmstedt an der innerdeutschen Grenze hat David schon früh Bekanntschaft mit der gewaltbereiten extremen Rechten gemacht. Und das in einer Gesellschaft, die auch damals schon weggeschaut und Täter gedeckt hat. Ihr hört nicht nur die neue, sondern auch die letzte Folge vom Bunte Tüte Podcast. An dieser Stelle ein ganz dickes Dankeschön fürs Zuhören, für den Support vom Refugium hier in Braunschweig und ans Spielfeld Gesellschaft für die Förderung. David und ich starten an der Gedenkstätte KZ Außenlager Schillstraße beim Bahnhof. Ich bin Erik und ich freue mich auf diesen antifaschistischen Spaziergang mit euch.
In der 10. Klasse nach Helmstedt gezogen. Ja. Meine bewusste Jugend verlebt an der Mauer.
Okay.
Ich habe auch die Grenzöffnung verpeilt. Ich bin morgens in die Schule gekommen und dachte immer, oh, wieso machen heute alle so komische, reden alle irgend so einen Unsinn und verschlafen abends früh ins Bett und morgens in die Schule. Und dauernd reden alle von irgendwie Grenze und die DDR und offen. Und ich habe es nicht registriert, dass wirklich irgendwas passiert ist. Erst als der Lehrer meinte, wisst ihr was, wir sind ja hier direkt, wir können ja hinlaufen. Ja. Wir gehen jetzt alle zur Grenze. Und dann dachte ich, wie was? Die Grenze ist jetzt wirklich offen.
Ja.
Überhaupt nicht. Ich dachte immer nur, alle erzählen irgendeinen Scheiß und irgendeinen Quatsch und so.
Das heißt, es kam sehr plötzlich und du hattest auch nicht damit gerechnet. Warst du denn früher schon politisch unterwegs?
Ja, da war ich schon. Also in Helmstedt fing das so an, mich zu engagieren. Und konnten wir ja in Helmstedt schon relativ früh mal rübergehen. So, da gab es so Grenzverkehr für, also die konnten ja sowieso dann alle rüber, aber wir konnten dann auch im Osten. Merkwürdige Szenen mit Nazis. Also am Anfang waren die Punker Nazis und die Skinheads keine. Wir dachten, oh ja, cool, hier gibt es lauter Punker, da gehen wir mal hin, die sind bestimmt cool drauf.
Yeah.
Dann kamen irgendwelche Skinheads an und wir so, weil hier waren alle Skinheads Nazis so. Yeah. Wieso geht ihr denn immer zu den Nazi-Punkern? Wir so, hä, was, Nazi-Punker, was soll das sein?
Ach wirklich, das war so getauscht?
Also da war es komplett andersrum, also in den Dörfern hinter Helmstedt, wo wir halt hingingen, total komisch. Es hat sich dann auch ganz schnell gedreht, aber sozusagen, als die noch unter sich waren, als DDR-Subkultur waren die Punker rechts. Und die Skinheads waren eher links.
Ja,
gab es ja hier ja auch sich, also durchaus, Kultur, aber so hatte ich da noch nicht so wahrgenommen in Helmstedt. Dann erst später, dass es halt auch eine andere Skinhead-Kultur gab. Aber also für mich waren zu der Zeit, wer eine Glatze hatte, war Nazis. Und wer Punker hatte, war keiner.
Ja.
Ich glaube, es hat sich dann auch schnell geändert, wer wie rumlief. Und so. Ja, auf jeden Fall krasse Zeit mit Veränderungen.
Und da hattest du da auch gleich Kontakt mit denen, die dann diese sogenannten Baseballschlägerjahre in den 90ern
Ja, wir haben das, ich habe das auch schon dann einmal mitgekriegt. Also auch in Helmstedt gab es super viel so, weiß gar nicht wann das war, ja noch als ich zur Schule ging, also wahrscheinlich als ich relativ neu war, wurde ein Klassenkamerad zusammengeschlagen von Rechten. Tatsächlich so, dass die Eltern sich nicht getraut haben, Anzeige zu stellen. Also im Nachgang ist mir immer aufgefallen, wie krass das war. Also der lag im Krankenhaus, wir waren alle Zeugen, es wurde keine Polizei eingeschaltet. Es wurde nicht thematisiert, also auch nicht von meinen Eltern oder von anderen, also so schon erzählt. Wir waren halt irgendwie, da weiß ich nicht, wir waren irgendwie, glaube ich, unterwegs und dann meinten die, er hätte die Freundin von dem Nazi angepöbelt oder irgendwas und dann haben sie eben so festgehalten, verhauen und bei uns ein Messer hingehalten und gesagt, ihr dürft euch nicht einmischen. Und dann schießt du da nichts so mit, weiß nicht, 16 war ich wahrscheinlich. Es war schon so, da dachte ich, okay, so das Gefühl, dass niemand das interessiert, außer denen, die betroffen sind, das war da schon krass, weil ich weiß nicht, also heute würde sowas, glaube ich, schon, also zumindest in der Zeitung stehen und irgendwas und da. Aber das war schon auch immer Alltag, wenn du anders dann schief aussahst, dass du bedroht wurdest oder sowas. Mhm. Aber dann halt auch gleich auf körperliche Auseinandersetzung. So. Also du musstest eigentlich immer damit rechnen, dass wenn du jemanden triffst, dass du angegriffen wirst oder du der bist, der zuerst zuschlägt. So.
Ja.
Das war halt schon irgendwie da in den 90ern relativ krass. Und wir haben dann in meiner Schulzeit da noch eine Demo organisiert, die erste Antifa-Demo in Helmstedt. Genau, und das war so der Anfang der Politisierung und sich mit dem Thema beschäftigen. Dann war auch mal irgendwie ein NPD-Bundesparteitag in Helmstedt oder Landesparteitag, ich glaube Bundesparteitag. Und da war halt auch der Versuch, irgendwas dagegen zu machen. Und es gab sehr viel, aber es hat damals auch die Öffentlichkeit kaum interessiert. Also da eine Demo oder irgendwelche Aktionen war, das kam nicht in die Zeitung und fand eigentlich nur so außerhalb des öffentlichen Wahrnehmung auch statt. So. Genau, und dann nach dem Abitur bin ich dann schnell weg aus der kleinen Stadt und wollte in die nächstgrößere Stadt. Und bin dann in Braunschweig gelandet. Und dann hatte ich auch in Antifa-Gruppen mich engagiert und auch angefangen, halt auch so zur rechten Szene dann zu arbeiten, zu recherchieren. 99 dann das Bündnis mitgegründet gegen rechts, weil dann hier ja die NPD einen großen Aufmarsch machen wollte. Genau. Und
das war quasi so der Stein des Anstoßes
genau,
für das Bündnis.
Für das Bündnis 99 war die NPD, da war die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht. Sollte hier in Braunschweig gezeigt werden. Und die NPD hatte da eine Kampagne gemacht, damals ja auch die CDU noch sehr gegen diese Ausstellung. Und bis dahin so war so, also die Nazis waren böse, Hitler, die SS, SA, aber die Wehrmacht, die haben tapfer gekämpft und die waren halt Soldaten, die mussten das machen, aber die waren selber nicht in irgendwelche Verbrechen oder ähnliches. Und das hat ja die Rebsma-Ausstellung so ein bisschen aufgegriffen und deutlich gemacht. Auch bei der Wehrmacht gab es Kriegsverbrechen und die waren auch ein Teil des Systems. Und dagegen hat die NPD wollte demonstrieren, dann wurde die Ausstellung hier abgesagt und die Demonstration hat dann nicht stattgefunden. Und ich glaube, ein Jahr später wurde die dann überarbeitet hier auch gezeigt und es gab wieder eine NPD-Demonstration. Aber das war so die erste größere Demonstration der NPD von Nazis, die hier stattfinden. Und da hat sich eben das Bündnis gegründet. Und mehrere Leute gesagt haben, wir müssen da was miteinander tun. Und da waren eben schon Gewerkschaften mit dabei, SPD, Kirchen und so der Versuch sozusagen ein breites Spektrum aufzubauen. Und letztendlich ist aus diesem angedacht für eine Demo, dann kam ein Jahr gleich die zweite. Dann wurden wieder ist daraus tatsächlich so eine Art festes Bündnis dann irgendwie geworden über die Jahre und dann natürlich so mit Beginn von Pragida, wo es dann auch ja fast teilweise wöchentliche Proteste gab und auch die Neonazi-Szene dann ja eine Zeit lang hier relativ viel die letzten Jahre Aktionen gemacht hat, kleinere, größere und ja und eins hier am Schilddenkmal finde ich ist also ein schönes und die KZ-Gedenkstätte finde ich ein schöner Ort. Also schön ist was anderes an der Gedenken, wo auch ja tausende Leute Zwangsarbeit gemacht haben und gestorben sind im Faschismus. Aber ich finde das sehr bezeichnend. Also ich glaube es war 94, also zwei Jahre nachdem ich in Braunschweig war, gab es hier eine Aktion zum Volkstrauertag, wurde immer hier den Soldaten der Bundeswehr, aber auch der Wehrmacht, die gefallen sind, gedacht hier an diesem Denkmal. Was ja eigentlich für die napoleonischen Befreiungskriege stimmt. Und da steht oben drauf, sie fochten und fielen für Deutschlands Freiheit. Und 1955 wurde das dann auch noch umgewidmet für die gefallenen Soldaten der Wehrmacht. Also eine sehr komische Verbindung, genau, von Freiheit und Gefallen für die Freiheit. Und dann werden Wehrmachtssoldaten mitgeehrt. Und diese Veranstaltung vom Volksbund war damals, kann man sich heute kaum vorstellen, aber da war tatsächlich die Vereinigung der Angehörigen der Waffen-SS war mit dabei. Wirklich? Es waren Burschenschaften, die Burschenschaften, die Bundeswehr. Da waren dann auch einzelne Leute von der NPD oft, die dann Grenzen niedergelegt haben. Und die Stadt Braunschweig, also ein ganz offizielles Gedenken, aus meiner Sicht militaristisch angehaucht, also mit Bundeswehrsoldaten, die Trompeten und Grenzen niederlegen und also sehr wenig, ja gar nichts Kritisches. Und das Ganze, wo halt dahinter mal ein Konzentrationsaußenlager war, wo gar nichts erinnert hat. Also es gab hier keine Gedenktafel, nichts. Das wurde komplett ausgeblendet. Und nur dieses Verehrung der gefallenen Soldaten und das in so einer komischen Vermischung von Freiheitskriegen, von Wehrmacht, von Bundeswehr. Genau, und 1994 gab es dann halt zum Volkstrauertag hier eine Kundgebung dagegen, gegen Militarismus. Das war auch ganz offiziell angemeldet und ganz legal, aber der Volksbund, der diese Denkveranstaltung gemacht hat, hat scheinbar seine Veranstaltung nie angemeldet, sondern ist davon ausgegangen, sie können das immer machen. Das hat dann dazu geführt, dass natürlich die beiden Gruppen sozusagen aufeinander getroffen sind. Die gesagt haben, wir gedenken heute hier mal ganz gezielt als auch als Anschluss den Opfern, die hier im Konzentrationslager waren, erinnern daran. Und dann wurde das Lied der Moorsoldaten aus dem KZ abgespielt und dann ist die Polizei gekommen, hat die Lautsprecher runtergerissen und es gab einen richtigen Tumult. Das Ganze hat dann natürlich über die Jahre auch dazu geführt, dass es immer mehr sich damit beschäftigt wurde. Also ich fand das schon auch krass, mit welcher Vehemenz und welchem Widerstand das verteidigt wurde, dieses Gedenken, auch von Seiten der SPD, des Bürgermeister Bernd Steffens damals. Ja. Und es hat ja wirklich zwei, drei Jahre gedauert, bis dann irgendwann gesagt hat, okay, wir müssen hier auch an die Opfer des Faschismus und das Konzentrationslager erinnern. Wir machen jetzt einen Wettbewerb, Es gab einen sehr großen Widerstand von der CDU bis SPD teilweise, die gesagt haben, nee, das ist wichtig, dieses Gedenken an die Soldaten. Da geht es um die Gedenken an den Krieg und an die Opfer, aber es hatte halt nie diesen Charakter. Und ein Jahr später haben wir dann, wir haben eine Nacht vorher, vor dem Volkstrauertag hier gezeltet und hatten vorher die Namen der Opfer, die hier im Konzentrationslager gestorben sind, auf Tafeln geschrieben. Also nicht Kreuze, weil es ja unterschiedliche Religionen waren, aber auf so kleinen Tafeln hier rund um das Denkmal aufgestellt. Und dann ist tatsächlich morgens der Oberbürgermeister und die anderen gekommen und sind darüber getrampelt, haben also auf diesen Namen rumgetreten. Und da hat man sich schon auch gefragt, also was geht da drin vor und wieso ist denen das so wichtig? Also klar, bei irgendwelchen Rechten keine Frage, aber wie sehr das verankert ist, dieses, die Wehrmacht ist gut und das ist wichtig, an die zu gedenken. Aber letztendlich waren diese Aktionen auch da der Antifa, die, der Anstoß überhaupt, sich damit auseinanderzusetzen. Und es gab dann auch viele, also geschichtliche Forschung auch aus der Antifa, eine Broschüre, was die überhaupt war im Lager und dann ja auch jetzt wissenschaftliche Sachen, die sich damit beschäftigt haben. Und aber immer noch krass, dieses Denkmal hier zu haben mit den Inschriften. Es gab dann ja einen Künstlerentwurf und es gab einen Entwurf, der hatte vorgeschlagen, so einen Spind wie in der Bundeswehrkaserne aufzustellen, um das Denkmal. Um das Denkmal zu erhalten als Bild, das ist da, aber ein Spind, den man zuklappen kann. Und dann war seine Idee, wenn dann jemand den Soldaten gedenken will, kann man es aufklappen und dann Kranz hinlegen. Und wenn das weg ist, macht man die Geschichte wieder zu. Fand ich tatsächlich einen viel besseren Vorschlag. Als jetzt dieses offene Archiv und die Tafeln ist natürlich auch ganz gut. Man kann viel nachlesen und das sind ja auch Erinnerungen von Menschen aus dem Faschismus, die hier in Braunschweig gelebt haben, wie das war. Also auch das ist gut. Diese Gedenkstätte hat natürlich war immer Teil auch der politischen Auseinandersetzung hier danach auch. Also wir hatten ja hier, dass Neonazis hier das alles besprüht haben. Ja. Die haben auch mal hier eine Veranstaltung gemacht, natürlich dann Heldengedenken. Und Demos gingen hier oft los. Also wenn die NPD oder irgendwelche anderen Nazis größere Demos gemacht haben, sind die meisten am Bahnhof losgegangen und das Bündnis hat sich hier getroffen. Ich glaube, da hat sich dann über die Jahre immer sehr viel Diskussion auch um das Bündnis her. Und das Bündnis wurde immer mehr Teil der Stadtgesellschaft. Ich glaube, das war früher am Anfang nicht anerkannt. Ich glaube, inzwischen ist es halt auch was dazugehört und ist ja auch immer größer geworden. Aber wir können auch noch ein bisschen laufen.
Ja, wir können gerne laufen. Wobei ich finde immer bei diesem Gedenkort hier, ich finde den schön auch in Anführungszeichen, aber wenn ich mir dann immer so angucke, so historische Luftaufnahmen, wie groß dieses Außenlager eigentlich war und dass das sich bis in den Bahnhof erstreckte und das jetzt, wo der Bravo-Park steht, waren die Baracken, finde ich es dann doch als Gedenkort klein.
Von hier aus sind die ja zu den, ich glaube hauptsächlich bei Büssing, auch in Kolonnen morgens gelaufen, ausgemergelten Gestalten. Und die Menschen konnten sehen, was da passiert ist. Also das ist so dieses, was ja auch oft bei älteren Aufnahmen so, wir wussten das ja alles gar nicht. Und hier, jeder konnte hier reingucken und konnte sehen, wie die Leute hier leben. Und das war jetzt nicht komplett irgendwo am Rande der Stadt. Und hier ist die Bank, hier ist ein Shoppingcenter jetzt auf dem Gelände. Also auch das macht so ein bisschen, finde ich ja deutlich, ja, es hat einfach auch dann nach 45 gar keine Rolle mehr gespielt. Es gab keine wirkliche Auseinandersetzung oft darüber, was ist hier eigentlich passiert. Oder es wurde so, ja, das war ganz schlimm, der Faschismus, aber das hat nichts mit uns hier zu tun und hier gab es kein KZ und ähnliches. Gut finde ich, dass das da drüben ja noch auf dem Gelände dann wirklich steht. Also dieser Spruch, die Zukunft hat eine lange Vergangenheit, die ja auch nochmal viel aussagt. Aber es stört nicht. Ne? Das ist ja auch ein bisschen, das ich gerade meinte, dieser idyllische Ort hier. Und wir haben eine Mauer drumherum und von da sieht man nur dieses Denkmal. Also es ist nichts, was hier irgendwie sozusagen den Blick stört und irritiert. Und ich finde, Gedenken und überhaupt, also es muss eigentlich ein bisschen irritieren, um nachzudenken und um in Fragen zu kommen, was ist denn hier los? Und das fällt hier nicht auf. Also man kann hier, glaube ich, auch vorbeispazieren und sieht nur ein idyllisches Denkmal. Und erst wenn man näher kommt, sieht man, was hier eigentlich ist und was hier stattgefunden ist, wenn man die Tafel liest. Also insofern hätte ich einen Stahlschrank um dieses Denkmal herum tatsächlich auch besser gefunden. Weil, also das würde irritieren. Warum ist denn da ein Schrank um das Denkmal so?
Wollen wir, wie vorgeschlagen, mal eine Runde gehen? Wohin gehen wir?
Also ich würde jetzt hier so ein bisschen Richtung Innenstadt laufen. Hier sind eigentlich auch noch viele Orte, mit denen ich was anfangen kann. Okay. Es ist ganz viel dieses Verharmlosen. Man muss mehr auf die hören und danach geben. Und wenn man sich aber anguckt, wie denn der Faschismus in den 30er Jahren, also was für eine Situation das war und wie die an die Macht gekommen sind, dann fehlt da auch oft, glaube ich, die Auseinandersetzung darüber, was da für Mechanismen sind und wie viele Parallelen es auch manchmal erschreckende gibt. Also es ist ja auch nicht so, dass da eine Riesenmehrheit jetzt hinter Hitler und der NSDAP stand, sondern es ist auch letztendlich eine Minderheit mit bei Wahlen relativ wenig. die es aber trotzdem geschafft haben, relativ viele Leute hinter sich zu machen, Terror zu machen und demokratische Sachen abzuschaffen. Und viele Sachen sind halt wirklich nicht aufgearbeitet, greifen weiter. Rassismus ist, glaube ich, auch was, was noch auch eine große Rolle spielt. Antisemitismus, glaube ich, auch noch sehr verankert, wenn man das so mitkriegt. Also da ist, glaube ich, auch so eine Lebenslüge der Bundesrepublik, dass wir das alles aufgearbeitet haben, dass das alles vorbei ist, dass das nie wieder passieren kann. Und wenn man sich andere europäische Länder anguckt, sieht man ja, wie schnell es funktioniert. Ja auch zentrale Mechanismen, Verfassungsgerichte, Gerichte so zu besetzen oder so zu ändern, dass die Rechte ausgesperrt werden und so eine komische Form von, naja, man kann jetzt ja nicht Diktatur nennen, Orban oder auch jetzt Erdogan in der Türkei, letztendlich alles so ähnliche, ja, autoritäre Strukturen, die aber auch irgendwie ja noch rechtsstaatlich demokratisch sind. Und ich glaube, das ist eher so diese Gefahr einer, ja, schleichende autoritäre Gestaltung der Gesellschaft, ohne gleich unbedingt vielleicht die formelle Demokratie abzuschaffen. Weil braucht man auch nicht, wenn man Mehrheiten hat und dann Gesetze ändern kann. Und das ist so die Gefahr, die ich im Moment sehe. Ich weiß nicht, ob dann die Mittel, das, was wehrhafte Demokratie nennt, wirklich rechtzeitig eingesetzt sind, ist das zu verhindern. Ja. Jetzt sieht, klar, gibt es Risiken eines AfD-Verbotes, aber was ist denn die Alternative? Dann wird dann immer viel über politische Bildung oder man muss die Leute aufklären, aber ich glaube, das gerät halt auch an Grenzen. Wir können hier gleich mal rüber. Auch in ganz Niedersachsen kann man feststellen, so dieses, ja, die NPD oder Heimat spielt immer weniger eine Rolle. Also das war ja mal die größte Partei im rechten Spektrum. Da hat sich tatsächlich, was so diese reine Neonazi-Szene passiert, zwar schon auch immer wieder was. Also da sind eher weniger, die sind eher marginalisiert, haben wenig Einfluss. Dafür hat sich natürlich die gesellschaftlichen Verhältnisse durch die AfD komplett verändert. Also gerade in so einem rechten Forum, wo eher Neonazis sind, gab es auch eine Diskussion darüber, die man, ja, wir kriegen ja keine Demos mehr her, früher war das viel mehr. Passiert nichts mehr. Und da meint einer, ja, aber ist doch egal, weil wir haben jetzt die AfD und wir haben die Möglichkeit, gesellschaftliche Macht über die AfD zu haben. Also dies ist vielleicht nicht ganz unsere Partei und wir sind radikaler, aber es gibt halt die Möglichkeit, mal wirklich was zu verändern und nicht nur eine Demo zu machen. So. Gleichzeitig merkt man schon auch immer wieder eine Radikalisierung und eine stärkere Gewalttätigkeit. Klar, wenn man eigentlich das Gefühl hat, man ist sozusagen das Volk und hat das Rechte auf seiner Seite und ist stark und hat aber politisch gar nicht so viel Einfluss und es werden immer weniger Leute. Also die letzten Kundgebungen von Neonazis waren ja hier 10, 15 Leute und die Hälfte von außerhalb. Also die kriegen kaum mehr jemanden hinterm Ofen vor. Gleichzeitig führt das natürlich dann auf andere Sachen, zum Beispiel auf Angriffe zu setzen, auf Bedrohungen. Und ich glaube, das ist so die Gefahr, dass da Radikalisierung und dazu kommt, dass diese ganze Szene sich ja, also weiß ich nicht, als ich 99, da ging es um die NPD und noch ein paar andere kleine Gruppen. Heute muss man ja, wenn man sich mit rechter Ideologie, rechten Gruppierungen, auch mit Querdenkern, Verschwörungsszene, Bauernprotesten und allen möglichen, sich zumindest mal informieren und gucken und merkt, dass da durchaus Einflüsse gibt von rechten Ideologien. Und das ist einfach ein Riesenspektrum geworden, auch von neuen Personen, die irgendwann dazu gekommen sind, auch im Zuge der Pegida-Proteste, die halt nicht dieses klassische Neonazi-Spektrum sind und auch teilweise sich neu radikalisiert haben. Und da finde ich, also es ist manchmal über Internet eine enorme Radikalisierung in kürzester Zeit. Also ein Beispiel ist ja diese Ärztin in Peine, die da jetzt angeklagt ist wegen diesen Reichsbürger-Verschwörungen, die Politiker entführen wollten. Und ja. Aber auch Waffen. Also man hat ja immer das Gefühl, wenn man das sieht, dass es irgendwie, also das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, so eine lustige Truppe, die irgendeinen Quatsch macht und die sich irgendwas einbildet. Aber die haben ja ganz konkret Geld und Waffen und Anschlagspläne gefunden. Und die Frau Ärztin, Leute kennen sie und alle sagen, ja, die war völlig unauffällig. Die war ganz normal. Die hat, plötzlich soll sie Gesundheitsministerin in einem Reichsbürgerstaat werden. Also, und das in kürzester Zeit. Und das merkt man schon an vielen Stellen. Auch in persönlichen Gesprächen, wie manchmal radikal Leute sich über, ja, Sachen, die sie im Internet gehört haben, die auch manchmal ja totaler Quatsch sind und dann wird irgendwas nachgeredet und wenig darüber gedacht, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Man kann den Leuten ja, also muss sich ja nur Trump angucken, irgendeinen Scheiß erzählen, sich ausdenken, die andere beschuldigen und so, und es wird einem abgenommen. So, und das ist so, die Methode hat natürlich die AfD auch und Rechtspopulisten und da ist dann auch schwierig, mit Argumenten gegenzukommen. Also das ist dann eine Frage von Glauben und Einstellung. Aber da hilft es dann wenig, irgendwie zu sagen, aber das stimmt doch alles gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch oft die Hilflosigkeit, die auch Politik hat, die auch Zivilgesellschaft hat. Was können wir denn machen, ne? Um das wieder zurückzudrängen?
Was können wir denn machen?
Es wird viel geredet von klarer Kante gegen rechts zeigen. Und auch jetzt sind natürlich, wo die Demonstrationen, wir haben ja, da kommen viele Menschen, aber ich bin immer so ein bisschen desillusioniert, weil das Thema kommt immer wieder, dann sind alle viel empört und am Ende passieren wenig Maßnahmen, wenig Veränderungen oder nur im Kleinen. Und ich glaube, an so vielen Punkten wird das Problem nicht wirklich so ernst genommen, wie es ist. Mhm. Und ja, man bräuchte viel mehr Geld, natürlich in politische Bildung, aber auch nicht nur Maßnahmen für Demokratie und Rechtsextremismus, sondern letztendlich ist auch eine Frage des Bildungssystems, der Schulen, auch einer demokratischen Gesellschaft. Also wie soll man denn was gegen die AfD sagen, wenn die CDU letztendlich manchmal in der Außenpolitik oder Flüchtlingspolitik Ähnliches sagt? Also die vertreten manchmal ein ähnliches Bild, wo man das Gefühl hat, Geflüchtete und Menschen, die herkommen, werden nur als ein Problem wahrgenommen und das verfängt. Ich glaube, da müsste viel mehr sich ändern. Menschenrechte, Würde des Menschen verteidigt werden und auch klare Linien gezogen werden. Also ich meine, ich hab's selber, wir kommen jetzt gleich am Obelisken, am Löwenwall. Da war ja vor 2 Jahren auch eine Kundgebung von Neonazis, die dann Heldengedenken gemacht haben, da auch SS-Mann gedacht haben, das wird alles zugelassen. Dann gab es da die Äußerung gegenüber Journalisten, wo Neonazi gerufen hat, Feuer und Flamme, Benzin für euch, Judenpresse, Judenpack. Und die Staatsanwaltschaft das einstellt und sagt, das ist keine Volksverhetzung, das ist keine Beleidigung. Und jetzt immer wieder Widerspruch eingelegt wurde, dann so die Oberstaatsanwaltschaft wieder auch das Verfahren aufgenommen hat. Jetzt im Februar gibt es einen Prozess gegen den Neonazi. Aber auch das zeigt wie Bereich Justiz da oft zu wenig passiert und das nicht so richtig als Problem wahrgenommen wird. Und also man kann ja jemand als Judenpresse beschimpfen, als Judenpack, und das hat keinerlei Konsequenzen. Solange sowas so ist und da nicht deutlich gemacht hat, hier ist eine rote Linie. Sieht das, glaube ich, schwierig aus. Und letztendlich in der großen Politik auch. Also ich denke, man muss auch in Bezug auf AfD und andere Sachen, kann ja ein breites Spektrum geben, aber da, wo Menschen in ihrer Würde verletzt werden, diskriminiert werden, abgewertet werden aufgrund ihrer Herkunft und ähnliches, da muss eigentlich die gesamte Gesellschaft Politik aufstehen und sagen, das geht nicht. Das fehlt oft für mich. Ich bin jetzt kein Freund von Verschwörungstheorien, aber also aus meiner Haustür zum Beispiel mehrmals ja mit Morddrohungen besprochen wurde, da haben sie dann ja irgendwann angefangen, auch die Streifen zu gehen. Alle Viertelstunde kam ein Wagen, hat geguckt, weil es da irgendwie immer wieder war. Und während dieser Viertelstunde wurde es wieder erneut besprüht. Und im Protokoll steht, eigentlich müsste laut Polizei genau zu dem Zeitpunkt, als der Täter da nochmal was hingesprüht hat, ein Streifenwagen vorbeigefahren sein, der aber nichts mitgekriegt hat. So. Mhm. Dann wurden die Spuren schlecht gesichert, sodass das LKA der Braunschweiger Polizei eine Anleitung schickt, wie kann man den Spuren richtig schicken. Also das kommen ganz viele Sachen. Dann haben sie eine Videoüberwachung gemacht, den Täter tatsächlich auch gefilmt. Relativ schlecht, also man kann es schon erkennen, aber es ist jetzt nicht so ganz klar, wo ich auch denke, warum. Und am Ende wird auch das eingestellt von der Staatsanwaltschaft. Ich weiß gar nicht, in dem Fall glaube ich auch, weil vom Gericht, weil andere Straftaten auch vorliegen und das nicht ins Gericht fällt. Also so eine über jetzt mehrere Jahre, alle Sachen, die bei uns an meinem Haus waren, ist niemand dafür verurteilt worden. Also das Einzige, aber das war auch letztendlich kein Urteil, als ich einen vergammelten Schweinekopf gekriegt hat, der Verdächtige wurde es auch eingestellt, aber er hat von sich aus angeboten, mir Geld zu zahlen zur Entschädigung. Das war das Einzige, wo wirklich was passiert ist. Also das, finde ich, lässt ja zu denken übrig. Wird auch immer gern gefragt, woran liegt es, was könnte die Polizei anders machen? Weiß ich gar nicht, aber können ja mal hier hoch, das ist ein. Achso, wir sind auch am Kiosk vorbei, wo ich hin wollte. Wir müssen noch mal zurück.
Ja, achso, da wolltest du rein. Okay.
Da wollte ich rein.
Der gute alte Magni-Kiosk. Genau. Ja, dann gehen wir noch mal zurück.
Ich dachte, wir gehen zum Magni-Kiosk, weil ich letztens bei, ich glaube, TV 38 nämlich ein Interview gesehen habe zu dem Kiosk und dachte, ach, das ist ein guter Weg in die Stadt.
Okay, dann machen wir das.
Dann holen wir uns erstmal eine bunte Tüte.
Gleichzeitig sagen ja Polizei und Staatsanwaltschaft sagen ja was anderes. Sie sagen ja, sie haben genug ermittelt oder es gibt nicht genug Beweise oder.
Ja genau,
oder.
Aber auch das ist ja ein Problem. Also ich meine, letztendlich, Fakt ist, seit Jahren geht das, dass ich terrorisiert werde von Rechten. Mhm. Ist ja auch irgendwie relativ klar, wer das ist. Also zumindest ein eingegrenzter kleiner Kreis, wenn man jetzt überhaupt nichts wüsste. Es passiert nichts. Es geht weiter. Es passiert immer wieder. Ein bisschen weniger jetzt, in Monatsabständen. Ja, aber letztendlich kann ich nur sagen, es gibt da keinen Schutz durch die Polizei und durch die Justiz. Also ich fühle mich da weder geschützt noch irgendwie, ja. Und aus Sicht der Nazis ja auch nicht. Also ich meine, die machen einfach weiter, weil sie wissen, und es kann nichts passieren. Wenn man dann selbst dann, wenn die erwischt werden und es Beweise gibt, zumindest so, dass man darüber mal vor Gericht verhandeln könnte, es dann eingestellt ist, dann fragt man sich schon, was da eigentlich los ist. So. Und auch bei der Staatsanwaltschaft, also wenn Nazis Juden, David oder irgendwas sagen, dann sagen, ja, das ist keine Beleidigung. Weil Jude an sich ist keine Beleidigung. Ich sage, ja, das verstehe ich auch, aber natürlich ist es als Beleidigung gemeint. Also es wird der Hintergrund oft aufgeblendet. Letztendlich kann man sagen, rechte Intensivstraftäter und es passiert denen kaum etwas oder nur wenig und die können immer wieder rauslaufen und Leute bedrohen und ich glaube, da geht es nicht nur mir hier, sondern vielen, dass sie da denken, ja, da ist kein Vertrauen, dass der Rechtsstaat hier irgendwie einem hilft oder schützt oder jetzt auch so weit, dass ich ja denke, es macht auch gar keinen Sinn mehr, Anzeigen zu stellen, weil das einfach auch viel Arbeit ist. Also ich muss zur Polizei, dann muss ich mir frei nehmen oder Urlaub nehmen. Es kostet Geld für einen Anwalt, also auch das, wenn der dann Akteneinsicht guckt, haben die ermittelt. Muss ich alles bezahlen, wenn es nicht vor Gericht kommt, sonst wird alles eingestellt und natürlich mache ich es noch. Also ist aber auch so ein bisschen, wo ich denke, ja, eigentlich macht das keinen Sinn. Also das ist ja auch, was viele Engagierte auch in anderen Städten, in anderen Regionen oft berichten, dass sie sich alleingelassen fühlen. So. Und das Gute ist, dass man aus der Zivilgesellschaft und vielen, viel Unterstützung erfährt. Also jedes Mal, wenn jetzt wieder irgendwas an der Tür war, rufen Leute mich an und sagen, wenn du mal raus musst, wir haben ein Ferienhaus, kannst du hin. Also Demos, Unterstützung. Aber auch das nimmt natürlich, also nimmt ja ab. Also die Empörung ist beim dritten Mal, wenn die Tür beschmiert wird, nicht so groß wie beim ersten Mal. Und das letzte Mal war es ein Dreizeiler in der Braunschweiger Zeitung. Da habe ich mich schon gewundert, dass sie überhaupt darüber berichten. Und ich die Möglichkeit dann, das zu thematisieren in der Öffentlichkeit, ist natürlich auch geringer, weil alle gewöhnen sich daran. Und so passiert das, glaube ich, in vielen Sachen. So eine schleichende Gewöhnung. Und das ist ja auch das Ziel. Also ich rede auch von einer Zermürbungstaktik, die da haben, weil irgendwann macht es einen mürbe und selber hat das natürlich auch Auswirkungen auf dieses eigene Auftreten, was man macht, wo man sich dreimal überlegt, schreibe ich jetzt einen Artikel über die, engagiere ich mich weiter oder ziehe ich mich lieber zurück. So. Und das ist so schwierig, wenn sie damit durchkommen. Ja, wollen wir erstmal?
Ja, gerne.
Bunte Tüte. Warte, da hinten sind noch beim süßen Indian Store.
Hi.
Okay. Gib meine bunte Tüte aus.
Darf eine gute Tüte sein?
Ja.
Ja, sehr gerne.
Ja, irgendwas, was
ja, kein Schaum.
Kein Schaum.
Nur Gummi. Auch nicht. Lakritz auch nicht. Okay. Viel Cola.
Saures?
Ja, auch. Die AfD wird eingeladen in Talkshows. Weiß ich nicht. Und es wird aber keiner eingeladen, der vielleicht betroffen ist. Also jemand, der selber eine Migrationsgeschichte hat oder der sich gegen rechts engagiert, das fehlt dann oft. Oder andere Politiker oder Experten. Aber Betroffene kommen eigentlich selten zu Wort. Und es kommen die zu Wort, die hier irgendwie eigentlich menschenverachtende Sachen verbreiten. Und das finde ich grundsätzlich schwierig. Ich glaube, es bringt halt auch nichts, mit überzeugten Neonazis zu diskutieren, öffentlich. Also was soll dabei rauskommen? Also was ist das? Ich weiß auch gar nicht, was man davon lernen soll. Also auch jetzt. Diese Aufregung um dieses Geheimtreffen der AfD ist für mich eher so ein bisschen, denke ich, ja, das ist doch nichts Neues. Also das ist von Anfang an, es sind rechte Ideologien, Bestandteil der AfD. Die hatten schon immer auch Kontakte in noch weiter rechte Neonazi-Kreise, auch hier in Braunschweig. Also ist es auch so. Also alle bei Veranstaltungen der AfD saßen hier Leute, die wegen Gewalttaten verurteilt wurden und Neonazi-Parteien angehören. Die wissen das auch. Also das ist ja nicht so, dass sie die nicht kannten. Es gibt Kontakte von Leuten auch im Rat oder Abgeordneten zu identitären Bewegungen. Also das könnte man hier im Kleinen auch alles Ähnliches belegen wie da, dass sie meinen, die Menschen, die nicht deutsch sind und nicht deutsch heißt dann, sind ja sehr viele. Also deutscher Pass reicht nicht aus, um deutsch zu sein. Großmutter oder wie viele Generationen für die NPD deutsch sein muss, um hier bleiben zu dürfen. Also das sind Sachen, die sind ja nicht neu. Es gibt ja auch viele Zitatensammlungen, da gibt es dann noch viel krassere Sachen als diese Sachen. Also auch wenn wir an die Macht kommen, wird aufgeräumt und Ähnliches. Also ich freue mich natürlich über die Empörung und auch, dass sich jetzt ein bisschen wieder was bewegt und Demonstrationen stattfinden, wenn es ein Thema ist. Aber ja, ich denke, die entlarven sich eigentlich schon immer selber. Und da braucht man nicht noch sie das Mikrofon vorhalten, sondern eher geht es darum, nochmal zu schauen, was sind denn diese Verbindungen und das sind eben Sachen, die ich natürlich beim Recherchieren auch versuche. Ganz viel ist einfach heutzutage Internet, soziale Medien zu gucken, wer ist da, wer tummelt sich da, was wird da gesagt. Dann jetzt natürlich die Begleitung bei Demonstrationen, wo man eben sieht, wer redet mit wem. War jetzt auch bei der letzten AfD-Demonstration hier, vor glaube ich, 2 Jahren waren sie, war auch die Rechte, also Neonazis mit dabei. Ich wurde da auch aus der Demo heraus bedroht und meine Adresse gerufen. Das haben auch die AfDler, also ich glaube, die haben es teilweise auch mitgerufen, würde ich sagen. Kann man jetzt nicht immer so auseinanderhalten in der Demo, aber das hat niemanden gestört, die wurden auch nicht ausgeschlossen. Also auch da ist so ein, klar würden die immer sagen, ja, mit Neonazis haben wir jetzt nichts zu tun und mit NS-Verherrlichung, aber letztendlich hängen die alle zusammen, verbinden sich, vernetzen sich auf den unterschiedlichsten Arten. Wir haben ja auch Treffen gehabt, die habe ich dann auch dokumentiert. Bei Burschenschaft Thuringia sich identitäre AfD-Politiker, Neonazis, Burschenschaften ausgetauscht haben zu verschiedenen Themen, wo ein ehemaliger SS-Mann eingeladen wird zum Vortrag. Also auch das findet alles hier statt. Und ich glaube, wichtig ist eine lange, kontinuierliche Recherche. Das ist ja schon seit 20, 30 Jahren mache. Dadurch kennt man viele Leute, viele der Akteure. Also viele, die rechten Szenen in der Versenkung geschwunden sind, tauchen wieder auf und sind wieder aktiv. So, das ist natürlich gut, wenn man ein langes Wissen hat, sagt, ja, den habe ich schon mal gesehen, das ist kein unbeschriebenes Blatt. Wieso macht der denn jetzt wieder mit oder sind dann auch in der AfD aktiv? Wir haben ja auch Leute, die waren in der Reichsbürgerszene aktiv, die sind jetzt in der AfD in Helmstedt oder Salzgitter Abgeordnete. Und da ist natürlich gut, wenn man ein großes Archiv hat. Wichtig ist natürlich auch Vernetzung mit anderen Journalisten, die in dem Bereich arbeiten. Ja, und dann ein bisschen halt so sich irgendwo auf die Lauer legen, gucken, kann man rauskriegen, wo die sich gerade treffen, Fotos machen. Weil das ist ja gerade das, was, also auch nochmal zurück zu diesem Thema, die interviewen, da sagen sie, was sie sagen wollen. Was sie nicht so gern haben, ist, wenn sie ihre Geheimtreffen machen, wo es dann eher zur Sache geht, wo man sich austauscht. Das ist ihnen natürlich schon unangenehm, wie so ein Geheimtreffen im Hotel oder Lager, auch die immer wieder von Andrea Röpke zum Beispiel dokumentiert wurden, wo dann gezeigt wird, wie Kinder indoktriniert werden. Das sind Sachen, die natürlich oft schwierig sind und gelingt natürlich auch nicht immer. Da versuchen sie sich auch abzuschotten. Aber ansonsten besteht Recherche tatsächlich auch ganz viel öffentlich zugänglichen Quellen eigentlich. Meistens kommt total viel Material zusammen, also Unmengen von Sachen, die man speichert und ablegt und organisieren muss. Also auch manchmal sehr eine Verwaltungsarbeit. Erscheint dann oft auf den ersten Blick vielleicht gar nicht wichtig. Und dann kommt plötzlich doch irgendwas, dass irgendwer sagt, hier, guck mal, der, hast du irgendeine Information zu dem, der taucht hier auf und macht was. Und man findet dann Sachen, ah ja, der hatte damals schon mal teilgenommen, vor 10 Jahren. Und so kann man eben aus vielen Mosaikstückchen dann oft manchmal was zusammensetzen. Das ist immer leicht gesagt, aber natürlich, glaube ich, stehen wir schon vor so einem Wendepunkt für diese Gesellschaft, wo man sagen muss, ja, geht das so weiter, dann werden wir in absehbarer Zeit eine AfD zumindest in der Mitregierung irgendwo sein und vielleicht auch irgendwo, dass sie alleine regieren und das kann dann auch sehr schnell kippen und das bedeutet für viele Menschen, dass das Leben hier, ja, weiß ich auch nicht, wenn man Menschen redet, sind auch viele, die ich höre, sage, ja, ich überlege mir schon, ob ich dann nicht das Land verlasse. So, es wird immer unterschätzt, also dass diese Leute tatsächlich einen tiefen Hass auf andere, ja, Menschen, die anders sind, die sie als Feindbilder sehen. Also da geht es nicht nur darum, mal Geflüchtete abzuschieben, sondern das betrifft viele Leute. Man sieht das ja auch, wo sie wie Politik machen. Das richtet sich gegen soziale Einrichtungen, wo Anfragen gemacht wird. Also letztendlich stellen sie ganz viele Sachen ja in Frage und versuchen, da was anderes zu machen. Und ich glaube, die Gefahr besteht natürlich schon, dass man dann irgendwann ja, frustriert und enttäuscht ist. Aber also ich hatte eher jetzt die letzten Monate so dieses Gefühl, dass alle so ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange starren, die Wahlerfolge. In Niedersachsen ja auch. Also ich meine, wir sind denen noch relativ klar. Aber letztendlich haben die ja kaum einen richtigen Wahlkampf gemacht und haben trotzdem Stimmengewinne bei der Landtagswahl gehabt. So, und da habe ich eher wahrgenommen, dass viele ja, frustriert sind, das Gefühl haben, es passiert gar nichts mehr, es gibt so eine Entwicklung und niemand interessiert das. Und das ist jetzt so ein bisschen durchbrochen durch die vielen Proteste in vielen Städten. Die Frage ist, was passiert damit weiter? Weil ich glaube, es reicht halt nicht, einfach nur zu sagen, ich bin dagegen, ich gehe auf die Straße und ich bin jetzt so sauer, dass ich ein Schild mache, wie das manchmal gesagt wird, sondern ich glaube, es braucht halt auch letztendlich auch eine andere Politik. Weil es gibt, also es ist jetzt nicht dieses klassische, das sind Protestwähler und wenn man denen jetzt irgendwas ein bisschen entgegenkommt, dann wird das wieder weggehen. Ich glaube, ein großer Teil wählt die AfD aus Überzeugung und nicht trotzdem sie recht sind, sondern weil sie recht sind. Also zumindest zeigen, dass die Untersuchungen, ich glaube, wo sie eher so ein Protestwählerpotenzial haben, ist bei Nichtwählern, das schaffen sie, die zu machen. Aber Das sind Leute, die sind relativ einverstanden mit der Politik und den Aussagen der AfD. Da geht es nicht nur darum, irgendwie Protest zu zeigen, sondern da geht es um eine recht extrem nationalistische, rassistische Politik. Und ich glaube, da hilft es halt nur, eine deutlich andere Politik, eine solidarische dagegen zu machen. Und da sehe ich auch wenig Ansätze im Moment, sowohl in der Bundesregierung als auch bei anderen Parteien. Also statt zu versuchen, jetzt wir überbieten die Rechts und machen mehr Abschiebungen, Verschärfungen, wäre es tatsächlich eher, wenn man diesen Schwung auch das von Merkels Wir schaffen das rüberbringen würde und sagen, hier kommen viele Menschen, wir brauchen die ja auch. Also ich meine, das ist ja teilweise skurril. Also wenn man sozusagen aus wirtschaftlicher Sicht, also ich will jetzt nicht sagen, es sollen nur die kommen, die wirtschaftlich genutzt werden, aber wir haben ja irgendwie ein Problem mit Fachkräften und es werden Leute gleichzeitig abgeschoben. Also da fragt man sich schon, wo hat das einen Sinn? Sondern das ist ja nur letztendlich auch nur ideologisch begründet, dass man nicht so viele haben will. So, und da sehe ich, also wenn sich die Politik nicht ändert, wird sich auch das Problem mit der AfD nicht ändern. Und Politik ändern heißt tatsächlich eine Politik zu machen, die auch alle Menschen mitnimmt. Also die versucht, Armut zu bekämpfen, die versucht, Solidarität wiederherzurichten, die Bildung stärkt, die Jugendarbeit. Mein anderer Job ist ja auch als Jugendbildungsreferent, wo ich merke, da wird zwar viel geredet, wie wichtig Jugendarbeit, wie Angebote sind, wie Jugendbildung ist, wie wichtig auch Schule ist, aber also da passiert halt relativ wenig. Also wir haben, weiß ich nicht, immer noch ein schlechtes Schulsystem, was sehr starr ist, die PISA-Ergebnisse nicht gut sind. Ich glaube, es gibt einfach viele, ein bisschen zu Umweltschutz, also Klimawandel, der ja nur eine Bedrohung ist, die dann auch die Lebensgrundlage von allen Menschen jetzt auch ganz sichtbar mit Überschwemmungen und ähnliches macht. Da fehlen mir irgendwie die Antworten und da kommt aus der Politik eher wenig. Und ich glaube, das ist eher so die Gefahr, dass da natürlich Rechte auch punkten können, indem sie einfache Lösungen anbieten und sagen, ja, wenn wir jetzt die Migranten rausschmeißen, dann geht es euch allen gut. Und leider hören viele Leute da drauf und denken, das würde sich irgendein Problem für sie lösen. Weil tatsächlich, ich glaube schon, dass die Ursache von Unzufriedenheit schon auch immer irgendwo in den Lebensverhältnissen sind. Mhm. Egal, ob das dann stimmt, auch bei den Bauernprotesten, also kann man schon feststellen, dass die sich irgendwie nicht gerecht behandelt fühlen. So, ob das nun an den Dieselsubventionen liegt oder an anderen Sachen, aber da muss man natürlich gucken, wie kann denn auch eine Landwirtschaft anders aussehen und gestaltet werden, wo auch Interessen von Ökologie drin vorkommen, aber auch der Verbraucher, aber auch der Landwirte. Und stattdessen gibt es dann, finde ich, sehr, für mich wirkt es sehr reaktionär, was die fordern und sehr elitär, wie nicht solidarisch mit anderen Menschen, sondern ihre eigenen Interessen in den Vordergrund stellen. Bis hin natürlich auch zu rechten Symbolen und Sachen, die dann da auftauchen, die das ist schon erschreckend ist, wenn man sich fragt, wie schafft das die Rechte so viele Einfluss auf so viele Menschen immer mehr zu haben.
David, vielen Dank für das Interview, dass du dir heute mit mir bei diesem kalten Tag auf den Weg gemacht hast.
Ich muss mehr in der Sonne gehen. Scheint die Sonne.